Hallo, liebe Champions, und herzlich willkommen. Es ist die beste Zeit, es ist Podcast-Zeit. Und natürlich, wie jedes Mal, bin ich nicht allein. Und wie jedes Mal ist natürlich Rubin dabei. Hallo, schönen guten Abend.
Moin, moin.
Wir haben Don Claymore dabei, bei dem ich mir gar nicht sicher bin, ob er schon mal beim Podcast dabei war. Auf jeden Fall kennt ihr ihn aus dem 1000-Abo-Stream von den Spielen. Guten Abend.
Hi.
Und wenn ich mich nicht täusche, das erste Mal zumindest hier dabei ist Tobelix, den ihr vielleicht von seinem eigenen Kanal kennt, den ich euch auch nochmal hier posten werde. Guten Abend, Tobelix.
Hi, ja, danke schön. Tatsächlich das erste Mal. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, immer wieder gern. Und wenn ihr auch irgendwann mal dabei sein wollt, könnt ihr natürlich live immer im Chat dabei sein. Ihr könnt im VOD kommentieren, aber ihr könnt ja auch mit uns zusammen sitzen und diskutieren. Habt ihr da mal Interesse dran? Schreibt mich doch am besten einfach mal auf Discord an. Der Link dazu, den findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Das heutige Thema des Podcasts sind die letzten vier Helden. Also Shuri, Black Panther, Silk. Dann hatten wir noch Falcon und natürlich Winter Soldier. Und da werden wir heute ein bisschen drüber sprechen. Wie sind unsere Eindrücke? Ich meine, klar, von mir gibt es schon das ein oder andere Video dazu. Aber wir können hier nochmal die ein oder andere Karte vielleicht auch ein bisschen detaillierter diskutieren und kommentieren. Und ich würde sagen, für die Leute, die sich das hier nicht als Podcast anhören, sondern das als Video sehen, wir switchen einmal rüber und gucken uns ein bisschen die Karten von Shuri Black Panther an. Und da würde ich auch gleich mal in die Runde fragen, wie ist denn so euer Gesamteindruck von Shuri?
Also mir gefällt sie sehr gut. Ich finde, sie ist ein, ich sage mal, ein sehr gutes Update zum Original Black Panther, macht ein paar Sachen neu, aber hält sich so ein bisschen ans Grundkonzept und ja, ich hatte sehr viel Spaß mit ihr.
Meins ist sie nicht so, sie ist eher so mein Lowlight in dieser Welle. Ich kann mit diesem Charakter einfach auch nicht allzu viel anfangen an der Stelle. Als ich in den aufgewachsen bin und Comics gelesen habe, da gab es noch keine Shuri. Also ich habe sie damals mal gespielt, habe sie auch in Justice und Protection gespielt, habe sie dann sehr schnell weggelegt, habe sie jetzt, um mich auf heute vorzubereiten, ihr nochmal eine Chance gegeben, aber ja, meins ist sie so nicht.
Ja, ich kann mich da an der Meinung anschließen von Don, in dem Sinne, dass ich finde, dass die ähnlich ist wie Black Panther, aber trotzdem, also wie T'Challa, aber Sachen anders gemacht wurden. Ich habe sie tatsächlich gar nicht so viel gespielt, aber und Black Panther tatsächlich auch sehr wenig, aber ich fand sie vom Prinzip her gut. Ich habe sie jetzt zuletzt auch mal hier in Vorbereitung auch in so einem, wie nennt ich das nochmal, Repurpose-Deck probiert. Ne? Mhm. Und da fand ich sie schon echt cool, vor allem mit immer wieder Wakanda hier, wie heißt sie, die Ressource Vibranium zurückzuholen mit ihrer Aya Adana. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, und ich habe einmal gesehen, wie sie auf dem Treffen der Helden in einem Sidekick-Deck gespielt wurde. Das sah auch sehr spaßig aus.
Das ist tatsächlich meine bevorzugte Wahl, Sidekick. Das ist die Art und Weise, wie ich sie spiele. Ich habe sie auch noch gar nicht großartig anders gespielt, weil das wirklich gut funktioniert. Ich hatte sie einmal noch relativ am Anfang in einem angepassten Deck in Justice gespielt. Also das, was sie hatte, so ein bisschen angepasst, weil ich sie dann mit Black Panther, T'Challa zusammengespielt hatte. Aber Sidekick ist meiner Meinung nach das, was ihr am besten steht.
Bietet sich an, ne?
Für euch da draußen nochmal, warum Sidekick? Sie profitiert davon, oder ihre Art und Weise, wie sie spielt, ist so ein bisschen ähnlich wie der Grundbox Black Panther. Sie hat eben auch ihre Upgrades. Bloß anstatt Wakanda Forever zu spielen, kann sie ihre Upgrades aktivieren, wenn sie selber aktiviert. Oder eben auch, wenn ihr Verbündeter Black Panther, T'Challa, ups, das habe ich jetzt gemacht, da muss ich hinklicken, T'Challa aktiviert und mit Sidekick versucht man ihm einfach lange im Spiel zu halten, seine Lebenspunkte zu erhöhen und dann auch wieder zu heilen und so weiter, um ihn einfach niemals abzulegen. Also eigentlich nicht das, was ich mit Verbündeten mache, sie als normalerweise als Schild zu benutzen, aber in dieser Sidekick-Variante gibt es doch ein paar sehr nette Geschichten und da spiele ich sie auch tatsächlich ganz gern drin. Don, was ist deine bevorzugte Art mit Shuri?
Also Führung funktioniert natürlich mit Sidekick. Ich habe sie aber auch sehr erfolgreich in Protection gespielt. Einfach mit What Doesn't Kill Me wieder ready machen und dann eben nochmal die Basisaktivierung zu nutzen, um nochmal ein Wakanda-Upgrade auslösen zu können. Und es gibt diese eine Verteidigungskarte, mit der man sich wieder ready machen kann, wenn man keinen Schaden bekommt. Ich komme jetzt nur gerade nicht auf den Namen.
Expert Defense, glaube ich.
Genau, dankeschön. Ja, und was dann eben auch in Kombination mit T'Challa sehr gut funktioniert, ist eben das Energy Shield aus dem Shuri-Pack, aus dem Silk-Pack, wo wir nachher noch zukommen, dass man den einfach ähnlich wie mit Sidekick einfach die ganze Zeit im Spiel behält und mit ihm dann auch nochmal ein Upgrade triggern kann. Also das funktioniert auch ganz gut. Ja, nur in Aggression habe ich es noch nicht so ganz ausprobiert, aber vielleicht eines Tages.
Ja, Desperate Defense ist die Karte, die einen wieder bereit macht. Schreibt Publix gerade selber nochmal in den Chat. Ja. Protection ist natürlich auch interessant. Aber ich spiele so viele Helden in Protection. Da bin ich mal ganz froh, wenn ich einen Helden habe, den ich auch gerne mal in Führung oder in Justice spiele.
Aber auch noch, ich habe auch noch gesehen, es gibt auch eine Variante mit Pool, wie man sie spielen kann. Mit Stick to Itiveness kannst du sie ja auch wieder ready machen. Ja, es gibt auch den Pool-Aspekt.
Ach. Hau ab in den Pool-Aspekt, der braucht kein Mensch. Ja, okay. Ja, Batzi fragt, aber lohnt es sich so sehr, dass mein ganzes Deck darum baut, um Sidekick? Da habe ich eher das Gefühl, Sidekick hat einen größeren Effekt bei anderen Helden. Nee, Sidekick lohnt sich definitiv bei ihr. Also Sidekick sollte man nicht unterschätzen, wenn man einen Verbündeten hat, der auch solide Werte hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und zusätzlich jedes Mal noch einen weiteren Schaden machen kann oder irgendwie Bedrohungen entfernen kann oder, ist das alles andere als schwach. Also Sidekick auf Black Panther ist vielleicht auf X23 noch ein bisschen stärker, aber ist hier schon wirklich eine gute Wahl.
Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass Sidekick auf jeden Fall sehr stark ist, wenn die Karten nicht so teuer sind, ne? Weil bis du dann das mal aufgebaut hast, T'Challa kostet ja auch 4, dann brauchst du ja auch ein bisschen.
Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen Setup-Arbeit nötig. Deswegen da, man muss schon so ein bisschen darauf achten, dass man am Anfang nicht den Anschluss des Spiels verliert, also an das Spiel verliert, aber dadurch, dass ihre Events ja relativ kostengünstig sind und alle ihre Karten recht kostengünstig sind, das teuerste. Das teuerste ist natürlich T'Challa und dann ist nichts teurer als 2 Ressourcen. Dazu kommen die beiden doppelten Ressourcen mit Vibranium. Also, das geht schon ganz gut, ne? Okay, was haltet ihr von... Ja?
Ich wollte sagen, reich sind die Wakandaner immer.
Ja, das stimmt. Ja. Was haltet ihr denn, wenn wir schon bei Wakanda sind, denn von dieser Dora Milaje-Geschichte? Also habt ihr das genutzt? Nutzt ihr das? Nutzt ihr das vielleicht noch irgendwo anders?
Ich habe mal ein Black Panther-Deck, also den alten Black Panther, um dieses Upgrade gebaut und eben die drei neuen Verbündeten, die dazugekommen sind und das funktioniert extrem gut. Also vor allem mit dem alten Black Panther hatte ich das Gefühl, das funktioniert nochmal so ein Ticken besser als mit Shuri, weil er einfach sonst keine Events hat und man da eigentlich so ziemlich alles drauf konzentrieren kann, die Verbündeten einfach am Leben zu erhalten und immer weiter diese Synergien dieser Karten einfach auszunutzen. Also es hat mit ihm besser funktioniert als mit Shuri.
Ich finde auch, es ist erstmal sehr gut umgesetzt, diese Mechaniken, dass die Dora Milaje sich unterstützend und dann heilt und es ist da sehr viel Ping-Damage, was dann da rauskommt oder so kleine, ganz kleine Steps. Ich spiele es auch auf beiden Black Panthern auf jeden Fall mit, weil das gehört zum fluffigen Spielen dann dazu. Ob es jetzt am Ende des Tages so richtig effektiv ist, weil auch da musst du ja erstmal alles aufgebaut haben und hast dann keinen Platz mehr für andere Verbündeten, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sehr gut umgesetzt.
Ich habe jetzt auch tatsächlich nur die Erfahrung gemacht, eben bei ihr mit drin, und war tatsächlich durch dieses Repurpose-Umfunktionieren-Ding auch mehr damit beschäftigt. Also ich hatte nie alle drei draußen, fand's aber von der Grundmechanik her, finde ich es ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen.
Ja, ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen meine Probleme, die aktiv dann in diesem Sidekick-Spiel, also diesem Sidekick-Deck mit Shuri, dann wirklich viel zu nutzen. Dafür waren sie mir ein bisschen zu teuer dann. so wie Rubin gerade schon gesagt hat, alles erstmal aufzubauen, kostet natürlich eine ganze Menge Ressourcen. Aber mit Black Panther T'Challa will ich es auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren, weil ich auch eben diesen Story-Hintergrund dabei so interessant finde, dass ich das auf jeden Fall auch nochmal irgendwie zum Laufen bringen möchte. War das hier in dem Set, dass die Karte Build Support des Player Sites ging es ja dabei, dass die im Deutschen falsch übersetzt war?
Ja.
Genau, also die gab es schon mal irgendwo in irgendeinem der Mutanten-Sets mit sie dabei gewesen sein. Und da war sie im Deutschen anders übersetzt als hier. Und deswegen ist das da im Deutschen so ein bisschen zur Verwirrung gekommen.
Total peinlich eigentlich.
Ja, ist schon ein bisschen blöd, ne? Also, naja, aber gut, wenn man es weiß. Was noch dabei ist, ist der Justice, der Gerechtigkeitsaspekt. Und ich habe vorgestern Don war tatsächlich dabei, einen Thor-Justice-Deck gespielt. Und hier sind einige Karten dabei, die sich da auch wiedergefunden haben. Es sind wirklich ein paar interessante Karten dabei. Also fangen wir doch einfach mal an. Manifold, einer der Verbündeten, der auf jeden Fall nicht schlecht ist, wenn man mit Nebenplänen spielt, also mit Spieler-Nebenplänen spielt, weil er einen eben dann auf die Hand bringt. Und vielleicht die beste Karte auch gerade dann für Thor ist Infiltration gewesen, ein Thrall-Event, das nur eine Ressource kostet. Wir können eine beliebige Anzahl an Karten von Encounter-Deck entfernen, bis zu 5, und können dann für jede auf diese Art und Weise entfernte oder abgelegte Karte einen Bedrohungsmarker entfernen. Wir müssen allerdings dann einen abgelegten Minion ins Spiel bringen. Eine Ressource dafür, gerade wenn man darauf aus ist, ja auch auf Minions zu gehen, ist schon recht günstig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ist eben für Thor eben eine sehr gute Karte. Man zahlt eine Ressource, kann bis zu 5 Bedrohungen entfernen und kriegt eventuell sogar nochmal 2 Karten zum Nachziehen. Also ist quasi wie gemacht ihn, denke ich.
Ja, auf jeden Fall. Das Thema hatten wir ja im Discord mit Thor Justice, der jetzt möglich war. Klar, auch Infiltration ist eine Karte, je mehr Charaktere du hast, umso besser ist sie, auch wenn du selber mit dem Minion erstmal nicht klarkommst. Gibt es vielleicht noch andere, die sich darüber freuen oder die dann den Job erledigen können. Und synergiert dann natürlich auch gut damit mit dem Raft, dass du bestimmt gleich noch kommen wirst.
Ja, ich würde die auch, also ich habe noch nichts aktiv damit gebaut, glaube ich, aber ich würde sie in einem Winter Soldier Deck auch gut sehen, wenn man den auf Gerechtigkeit baut, aber für Thor ist sie wie gemacht, auf jeden Fall.
Ja, Raft hast du gerade schon angesprochen, dann mach doch damit mal weiter, auch eine neue Karte, The Raft, eine Location, eine Shield-Karte. Ich habe sie hier für die VOD-Gucker mal kurz aufgemacht. Ja, willst du mal kurz erklären, was sie kann und warum du sie so stark findest?
Also wenn ein Scherge besiegt ist, anstatt dass er auf den Ablagestapel geht, wird er quasi ans Raft angehangen. Er ist damit quasi aus dem Spiel für den Rest des Spiels. Das alleine ist schon mal stark. Und man entfernt dann noch Bedrohung in Höhe von seinem Widerstands... Moment, nee, Widerstand ist doch beim Scherge nicht. Also im Sinne von seinem Wert.
Seinem Scheme-Wert.
Scheme-Wert. Ja, Plan, genau. 3 können da drunter liegen, ohne Probleme. Wenn dann 4 da drunter gehen würde, müsste man einen wieder aus dem Gefängnis rausholen. Aber selbst das kann ja einem Thor dann gefallen, wenn er bewusst einen Minion bekommt. Und alleine halt die Tatsache, dass dann 3 Schergen, es ist ja auch nicht auf Elite- oder Nicht-Elite-Schergen begrenzt, alleine 3 eklige Schergen aus dem Spiel nehmen zu können, ist schon sehr stark.
Absolut, das ist schon wirklich krass. Also diese 2 Ressourcen, klar, man muss dazu dann erstmal noch einen Minion besiegt haben, um ihn hier drunter zu legen. Aber der Shield-Aspekt eh schon nicht besonders schlecht, würde ich sagen. Spätestens durch Maria Hill. Und da ist auch wieder interessant, Maria Hill kann ja Support-Karten aus anderen Aspekten mitnehmen. Sie kann also, egal welchen Aspekt sie spielt, auch The Raft mitnehmen. Das ist schon wirklich eine sehr gute Karte. Also vielleicht hätten sie auch 3 Ressourcen getan, würde sich wahrscheinlich immer noch lohnen. Weitere Meinungen zu Raft. Don, was sagst du dazu?
Ja, ist auf jeden Fall eine sehr gute Karte. Ich habe es jetzt nicht so ausgiebig probiert. Ich glaube, nur mal in zwei, drei Decks integriert, aber hat auf jeden Fall immer sehr gut funktioniert. Also die extra Bedrohung, die dadurch runtergeht, und man bekommt eben vielleicht auch mal einen sehr lästigen Schergen einfach aus dem Encounter-Deck raus. Man kann sich es ja sogar aussuchen, ob der Scherge drunter soll oder nicht. Also wenn es ein sehr harmloser ist, bei dem man sich denkt, das ist mir eigentlich egal, ob ich den irgendwann mal wieder zugeteilt bekomme, dann kann man den ja trotzdem einfach auf den Discard-Pile legen, und wenn es ein sehr lästiger ist, dann kommt der einfach unters Raft.
Ja, genau, ist eine Response, keine Force-Response. Wäre vielleicht auch interessant, das nochmal so als Force-Response zu machen, um dann irgendwann auch diesen Punkt zu erreichen, okay, hier sind jetzt mehr als drei, es wird also wieder einer zugeteilt, das wäre vielleicht auch ganz interessant.
Ich überlege gerade bei Collector 1 in die Kollektion zu legen. Ist das eine Forced Response oder könnte man das mit Raft sogar umgehen?
Naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Forced Response sein muss.
Wahrscheinlich schon. Das
funktionieren rein regeltechnisch.
Glaube ich auch, ja.
Ich gucke das gerade nochmal nach, aber bin mir eigentlich relativ sicher. Es steht wo, auf welcher
Karte? Also wenn es nicht Forced Response ist, dann müsstest du es ja nicht machen.
Genau,
ne, er steht auf. Ja, das stimmt.
Force Interrupt, ja, genau. Ist eine Unterbrechung, wird als erstes triggern. Ja, funktioniert nicht. Also, ja, war logisch, ne, aber ich bin einfach nochmal auf Nummer sicher gegangen. Ja. Das wäre schön, das auszuschalten. Dann könnte dieses Szenario vielleicht wirklich Spaß bringen. Naja, egal. was haben wir denn noch so Schönes? Vielleicht noch eine interessante Karte ist einer der Spielernebenpläne, Show of Empathy. Das ist eine Karte, die eine Linked-Karte dabei hat. Sehr viel Text. Im Prinzip, wenn wir hier Bedrohung entfernen, können wir diese Bedrohungsmarker auf einen Nicht-Elite-Minion, auf einen Nicht-Elite-Schergen packen. Und wenn die Bedrohungsmarker, die auf ihm liegen, höher sind als seine verbliebenen Lebenspunkte, dann, naja, dann übernehmen wir ihn und wir vergeben ihn und wir schließen ihn unserem Team an. Und das ist eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte. Man muss da natürlich bedenken, auf diesen Nebenplan kommen 6 Bedrohungsmarker. Das bedeutet also, Nicht-Elite-Minion mit mehr als 6 Lebenspunkten werden eh davon nicht betroffen sein, wobei es da wahrscheinlich nicht allzu viele gibt. Aber es ist durchaus interessant, sich je nach Szenario den ein oder anderen auf seine Seite zu holen. Man kann auch einfach so einen Sentinel irgendwie davon überzeugen, für seine Sache zu kämpfen. das hat wahrscheinlich weniger mal mit Empathie zu tun, sondern mit Umprogrammierung. Aber ja, das geht theoretisch auch.
Ja, das erinnert mich an mein erstes Spiel, als ich Tor Justice gebaut hatte. Da hatte ich dann gleich auf der Starthand Show of Empathy, habe das rausgeholt und Turn 1 habe ich Shadows bekommen. Und dann lag da Loki und dann waren Loki und Tor da zusammen. Das war schön.
Ja, das glaube ich. Das ist natürlich auch thematisch, ne? Gerade auch wenn man sich das Artwork der Karte anguckt, könnte kaum besser sein, ja. Ja, gibt es noch was in dem Set, bei dem ihr sagt, das ist eine Erwähnung würdig? Natürlich haben wir noch die ein oder andere Karte. Team-Up ist noch ganz nett.
Ja, ich fand es thematisch eigentlich ganz cool. Da gab es so eine Combo. Was war denn das nochmal mit? Ach genau, dass man zuerst den, wie heißt denn die Vorbereitung? Die ist gekommen bei Nick, Informant.
Informant.
Hm. Informant, dann Sting Operation und dann ins Raft. Das finde ich einfach ganz nett irgendwie so.
Genau, der Informant ist diese Karte hier, Interrupt. Wenn ein Minion den Plan vorantreibt, das legen wir ihn ab. Und dann entfernt er Bedrohung, anstatt welche drauf zu packen. Und Sting Operation hatte ich gerade schon mal ganz kurz im Bild. Nachdem ein Nicht-Elite-Minion den Plan vorantreibt, legen wir die Karte ab und legen dann den Minion ab. Also er würde erst Bedrohungsmarker entfernen, dann würde er abgelegt werden und dann würden wir ihn ins Raft stecken. Ja, ist natürlich eine sehr nette Kombination. Was ich gerade noch gesehen habe, was ich in diesem Set zumindest noch ganz interessant finde, ist White Wolf, ist ein Verbündeter, den ich ja, weil ich ja eben auch Leadership-Spieler auch immer dabei habe, kostet 3 Ressourcen, 3 Lebenspunkte, hat keinen Consequential Damage. Wir müssen allerdings, nachdem er angegriffen hat, eine Bedrohung auf den Hauptplan legen, was meiner Meinung nach für das, was er dann über das ganze Spiel hinweg machen kann, nicht so das große Problem ist. Und ich hatte eigentlich auch nie wirklich Probleme mit Sturi, besonders viele Bedrohungsmarker zu entfernen. Also das ging eigentlich auch ganz gut. Finde ich, ist ein sehr, sehr starker Verbündeter.
Habe ich leider noch nicht ausprobiert. Hatte aber mal die Idee, damit ein Nova-Deck irgendwie zu konzipieren, dass mir bei Wolf immer genau einen Bedrohungsmarker dann aufs Main-Scheme legt, dass ich dann mit Nova Force sofort wieder abräumen kann. Aber ja, bin ich leider noch nicht dazu gekommen, aber liest sich auf jeden Fall sehr stark.
Interessanter Gedanke, ja, auf jeden Fall.
Ich weiß gar nicht mehr, welchen Helden ich in dem Moment hatte, aber dann White Wolf, Ronin und Iron Man zusammen und die dann quasi mit Attachments ausstatten, das ist halt auch ein Weg, wie man mal gehen könnte.
Ja, auf jeden Fall.
Genau das hätte ich jetzt auch tatsächlich gesagt. Also ich bin überhaupt kein, oder noch nicht, kein riesiger Führungsspieler. Aber als ich jetzt in Vorbereitung nochmal Shuri ausgepackt, oder nicht ausgepackt, sondern mir die Karten nochmal angeguckt habe, habe ich die eben auch wiedergefunden. Und dann habe ich auch gedacht, oh, der schreit ja nach Voltron eigentlich. Also.
Ja, absolut, hilft auch. Ne? Also in meinem Sidekick Deck spiele ich natürlich auch so das ein oder andere Upgrade für Verbündete, weil sich das eben anbietet, auch wenn T'Challa stärker wird. Und das kann man natürlich auch gut auf White Wolf spielen. Inspired allein schon stark, aber auch so ein paar andere Sachen. Ja. Ja, was wir noch dabei hatten, und das ist auch gar nicht so uninteressant tatsächlich, ist Target Spotter, eine Persona-Karte, eine Shield-Karte, eine Support-Karte für eine Ressource. Auch das ist so eine Karte, die kann für Tor eventuell interessant sein, gerade also für den Multiplayer zumindest. Denn als Unterbrechung, wenn ein Scherge einen Spieler engagen würde, also mit ihm in den Kampf verwickelt werden würde, können wir hier einen Counter entfernen. Und der Minion kann da nicht aktivieren. Und wir engagen diesen Minion, was ja für Thor dann bedeutet, dass er zwei Karten ziehen darf. Und das kann unter Umständen für einen Thor in Aggression im Multiplayer zumindest interessant sein.
Da hätte ich jetzt noch mal eine kurze Frage. Verhindert das Erstschlag oder nicht?
Vom Timing her geht die Interrupt vor Quick Strike. Aber ich meine, sie haben da im letzten und an einem der letzten Rules Reference auf was dran geändert, wann Quick Strike funktioniert. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
Also ich würde ausgehend von dem Ruling, was es mit hier Witwenbiss gab, stimmt, würde ich fast sagen, so, ne? Dass es nicht vor, also dass es Quick Strike nicht umgeht, obwohl ich es blöd finde in dem Fall.
Ja, obwohl der Zeitpunkt ist wahrscheinlich hier ein anderer. Denn das ist ja, bevor der Minion einen Spieler engaged. Also diese Karte triggert in einen anderen Zeitpunkt.
Ja, genau, weil Widows 2 ist ja ein Response.
Ja, genau.
Ach, ist das ein Response? Ah, okay, ja, okay. Ja, dann
wird auch
dann safe,
im Chat nochmal bestätigt. Von... Wenn ich mich jetzt nicht täusche wegen dem Nickname, dann ist das von einem der beiden Jungs vom Dafür-Podcast. Ich bin mir gerade nicht sicher, welcher, aber manchmal sehe ich den bei...
Ja, anders ist Dirk.
Dirk ist es, ne? Ja, genau. Beim liebe Grüße. Beim Discord, dass da nämlich sein Original-Nickname nämlich auch dieser ist. Und deswegen bin ich drauf gekommen. Dazu dann noch... Joystick, einer der Thunderbolts, ist ja ein Szenario, das mir persönlich sehr gut gefallen hat. Ich weiß, der eine oder andere mochte es nicht so gern, aber wir haben hier eine weitere Option für die Thunderbolts, meiner Meinung nach die langweiligste Option, meiner Meinung nach die schlechteste Thunderbolt. Ja, ich glaube, wir können dann auch weiter voranschreiten, außer ihr habt noch irgendetwas Abschließendes zu Shuri zu sagen. Ansonsten würde ich dann einmal weitergehen zu Silk.
Von euch hat auch den Fehler gemacht und Claw immer zwei Boostkarten gegeben.
Ich bin ihm noch nicht begegnet, tatsächlich.
Okay.
In der Form.
Ah, ja, verstehe.
Oh, nee, das habe ich, glaube ich, nicht gemacht.
Nee, er bekommt als Fähigkeit eben eine Boostkarte, ist aber nicht Valenius und deswegen bleibt es bei der einen. Ja, aber eigentlich hätten sie noch Valenius geben können und dann zwei.
Eventuell hat das jemand falsch gemacht am Anfang.
Solange du das nicht machst. Alright, kommen wir zu Silk. Und das ist, wo wir gerade von Lowlight bei Rubin gesprochen haben, was Shuri angeht, ist das hier mein Lowlight. Ich möchte auch gar nicht so viel dazu sagen. Ich habe sie auch tatsächlich nach der Veröffentlichung und für die Reviews natürlich einmal gespielt. Dann wurde ich gezwungen, sie einmal in der Deckbau-Challenge zu spielen. Und danach habe ich sie auch nicht mehr wirklich angefasst. Ich weiß auch gar nicht mehr so ehrlich, was sie alles so drauf hat. Ich weiß nur, dass sie mir spielerisch einfach nicht besonders zugesagt hat. Ja, ihr dürft mich gerne eines Besseren belehren oder eure Meinung natürlich dazu geben.
Ja, also ich wünschte, ich könnte, aber ist leider auch mein Lowlight. Ich finde sie einfach ein bisschen zu friemelig dafür, was dann am Ende dabei rauskommt. Also so ein bisschen dieses Wrecking Crew-Problem. Man macht recht viel, aber am Ende kommt dann gar nicht so viel bei rum.
Ja, eines Besseren belehren werde ich die auch nicht können. Also sie ist ja ein Web Warrior und ich mag einfach die Web Warriors. Das ist so eins meiner Lieblingsteams. Diese ganze Bounce-Mechanik, die die Charaktere so mitbringen, das finde ich sehr, sehr cool. Insofern, ich möchte Silk mögen. Ich möchte, dass sie funktioniert. Ich kann absolut jede Kritik, die ihr an ihr äußert, Ressourcenmanagement. Es kommt gar nicht so viel dabei rum. Man bekommt diese Mechanik gar nicht so richtig ins Laufen. Kann ich absolut nachvollziehen. Trotzdem möchte ich sie mögen. Und wenn du dann quasi ja mehrhändig Web Warriors spielst und sie ist einer davon, gerne im Justice-Aspekt, dann kaschiert das natürlich auch ihre Schwächen so ein bisschen in der Gruppe dann.
Ich finde tatsächlich, also ich habe mit ihr auch nicht viel Erfahrung sammeln können. Das lag daran, dass ich sie im Precon gespielt habe erstmal und das war echt weird zusammengewürfelt, muss ich sagen. Also ich finde, sie kommt mit coolen Karten definitiv, aber das hat nicht so, war nicht so stimmig, fand ich insgesamt. Und bei mir ist das Ding, dass ich sagen muss, also sie ist ein Web Warrior und sie ist irgendwie eben eine von diesen 1, 2, 3 von den Werten her Spinnenhelden. Und dann weiß ich nicht, wie schon Rubin, du hast es gerade gesagt, dass sie dafür zu friemlich ist, glaube ich, oder war es Don? Einer von euch beiden auf jeden Fall, dass sie zu friemlich ist für das, was man dann rauskriegt. Und dann spiele ich irgendwie doch lieber, weiß ich nicht, Spider-Man oder Ghost Spider.
Ja, genau. Also das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich mochte das Precon auch überhaupt gar nicht. Bin ich auch sehr schnell von weggegangen. Ich habe sie dann in so einem Single-Hit-Geschichte gespielt, also Aggression. Das hat auch funktioniert. Also ich würde nicht sagen, dass es nicht funktioniert hat. Es hat einfach nur nicht besonders viel Spaß gemacht. Ich mag ja Web Warrior eigentlich auch. Zum Glück haben wir noch ein paar andere, die ein bisschen besser funktionieren. Für mich war so ein kleines Highlight dann. Einfach weil ich den Charakter sehr gern mag und ihn mir auch als Helden tatsächlich wünsche. Scarlet Spider, also Ben Reilly als Spider-Man. Ich bin ja so in den 90ern das erste Mal auf Spider-Man-Comics so getroffen und da gab es eben diesen Ben Reilly Spider-Man. Deswegen mochte ich den sehr gern. Ich mochte ihn auch seinen Effekt sehr gern. Aber ich glaube, so ein etwas größeres Highlight für viele und das auch verständlich ist Spider-Bite, die nämlich die Kosten ein. Die ihre Kosten reduziert für jede Tech-Karte, die wir kontrollieren. Also zum Beispiel für einen Iron Man super stark oder auch für einen SPDA super stark und so, die man ja auch gerne mal in Protection spielt.
Ja, also bei Iron Man wird jetzt wahrscheinlich Mimikyu an den Hals springen, weil Spider-Bite hat kein Blitzsymbol, sondern ein Seinsymbol. Deswegen kann man die nicht bei Iron Man spielen.
Aber man braucht doch das Symbol für die Schuhe, oder? Täusche ich mich? Nein, man braucht doch dieses Symbol für seine Schuhe.
Ja, aber es ist kein Blitzsymbol.
Ja.
Ja, aber generell, ja, also für viele Helden, die sehr auf Tech gehen, eine sehr starke Karte. Also habe ich auch schon öfter mal auch bei Ant-Man ausprobiert, funktioniert sehr zuverlässig und gut.
Ja, Rocket wird gerade noch im Chat gesagt. Ja, Rocket natürlich auch. Den kann man auch sehr, sehr gut mit dieser Repurpose-Geschichte und so spielen. Und da passt sie einfach auch sehr gut rein, ja.
Ja, also Spider-Bite hätte ich jetzt auch nichts zu ergänzen. Absolut. In den Helden, die ihr ansprecht, passt sie gut rein. Dann würde ich jetzt einmal zur nächsten Karte überleiten. Mit
Ich wollte
Okay,
noch
hau
was
rein.
sagen. ja, ich ergänze noch um eine Heldin. Ich spiele sie gerade sehr gerne bei Black Widow. Und die hat nämlich auch viele Tech-Karten, ob man es glaubt oder nicht. Und
Okay.
da ist Spider-Bite auch gern gesehen bei mir tatsächlich. In Schutz gerade. Kann ich nur empfehlen.
Ja, interessant. Ich spiele Black Widow eigentlich ach, schon seit seit Ewigkeiten eigentlich immer Justice, muss ich sagen.
Aber ja, okay, die muss ich mir mal angucken. Kann man sehr, sehr gut in Schutz spielen aktuell. Also durch hier auch die Karte, die gleich auch noch kommt, zum Kampf bereit.
Also ich spiele tatsächlich Black Widow auch in Protection, aber die Synergie mit Spider-Bite hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht. Danke.
Ja, gern. Also durch die Armreife, die sie hat, beide, ihr Anzug, ihre beiden Witwenbisse sind Tech, ihre beiden Greifhaken sind Tech. Also das passt gut.
Ja, man liest dann immer nur das Preparation, aber nicht das Tech an der Stelle.
Ja, stimmt. So, du darfst jetzt gerne zur nächsten Karte dann noch überleiten, was du gerade schon machen wolltest.
Stop Hitting Yourself. Ja. Habe ich selber noch keine Erfahrungen mit gesammelt, aber ich habe jetzt gerade just heute ein Video gesehen, wie andere Menschen spielen, wo diese Karte zum Beispiel auf Gambit gespielt wurde, der dann quasi seine Counter aufbaut und dann mit absurden 11, 13 Defense Stop Hitting Yourself zurückschmettert. Also auch eine faszinierende Idee.
Stimmt, da könnte es interessant sein. Ich habe mir schon mal gefragt, ich fand die ein bisschen teuer dafür, klar, wenn man seinen Defense-Wert erhöht, sind die zwei Ressourcen, die man dann als Angriff ausbringt, nachdem man keinen Schaden durch einen Angriff des Gegners erlitten hat, vielleicht schon ganz gut, aber natürlich ist es ja auch so eine Sache, die wir müssen diese Ressourcen aufbringen in der gegnerischen Phase und haben sie dann in unserer eigenen Phase nicht zur Verfügung. Das ist ja so eine Sache, die häufig dann beim Spielen bei so No-Damage-Geschichten ein Problem sind, dass man dann in seiner eigenen Runde nicht mehr so viel machen kann. Aber das klingt auf jeden Fall vielleicht ein bisschen komplex hinzubekommen. Man muss ja wahrscheinlich auch ein bisschen Vorarbeit leisten, aber trotzdem ganz interessant. Sonst hätte ich nämlich auch gar keine große Verwendung für diese Karte.
Ja gut, da könnte man natürlich jetzt einwerfen, dass wenn du die Karte benutzt, dann benutzt du wahrscheinlich auch hier Schicksalswende von Nightcrawler oder Change of Fortune. Und kriegst dann wieder zwei Ressourcen rein, ne?
Ja, okay.
Was ich bei Stop Hitting Yourself logisch, aber schade finde, ist, dass sie eben kein Defense-Event in dem Sinne ist und du sie nicht beispielsweise mit, wie heißt die Dings, diese eine Protection, diese Schutzressourcenkarte.
Defensive Energy?
Ist das die? Nee, ich meine dieses Upgrade mit Captain America drauf.
Ja,
ich weiß nicht. Achso,
Nerf so.
Nerf, ja, genau.
Ja, genau.
Ja. Das ist ein bisschen schade, aber ergibt Sinn, weil es ja keine Verteidigung ist. Also.
Ja, ja. Ja, gehen wir jetzt zur nächsten interessanten Karte. Was haben wir denn noch so interessante Sachen? Was ich gefühlt irgendwie in jedem Protection-Deck, seitdem dieses Set erschienen ist, sehe, ist Ready for a Fight. Ja, das wird irgendwo gefühlt irgendwie überall reingeschmissen. Ich habe es gar nicht noch so häufig benutzt, weil ich seitdem dieses Set erschienen ist, noch nicht so viel Protection gespielt habe. Wird auch gerade im Chat gesagt, so eine krankgute Karte. Ready for a Fight. Er hat eine Requirement. Wir müssen eine Physical Resource ausgeben, maximal eine pro Spieler. Das ist eine Preparation-Karte. Als Unterbrechung, wenn ein Gegner den Plan vorantreiben würde, können wir diese Karte entfernen und dann in die Heldenform wechseln. Und dann werden wir stattdessen angegriffen. Das ist natürlich für so No-Damage-Decks, wo wir wollen, dass wir angegriffen werden, aber vielleicht auch hin und wieder mal ein alter Ego gehen wollen, vielleicht auch einfach nur, um eine größere Hand zu haben, natürlich schon sehr stark.
Ja, ist auf jeden Fall ein Enabler für die beiden Hulks, die ja sehr stark von der Karte profitieren. She-Hulk dann eben mit der größeren Handgröße und Hulk kann dann einfach mal ins alter Ego wechseln, muss dann seine Hand nicht abwerfen, aber kann dann trotzdem mit seinen Lebenspunkten verteidigen, wenn er möchte. Braucht natürlich eine Faustressource, hat auch eine Faustressource, also lässt sich da sein Deckkonzept schon ganz gut einbeben.
Also ich habe es genau auf diesen beiden Charakteren auch gespielt. Ich habe es mit Hulk nicht hinbekommen. Also Hulk hat trotzdem nicht irgendwie besser performt. Also Ready for a Fight auch dann immer in Verbindung mit Practice Plan, um Ready for a Fight zuverlässig wieder auf die Hand zurückzubekommen. Bei She-Hulk war das ganz cool. Ich meine, ich bin ja eher ein bekennender She-Hulk-Fan und das hat ihr schon geholfen.
Ich finde es auch tatsächlich schlimm, wie gut die Karte ist. Also einfach, weil ich seitdem immer, wenn ich an Schutz denke, wirklich überlege, so die überall mit reinzunehmen. Und das finde ich eigentlich immer schade, weil das dann immer aufs Gleiche geht tatsächlich. Aber die Karte ist einfach der Wahnsinn tatsächlich. Auch die gehört in meinem Black Widow Deck einfach rein. Und die Kombination finde ich mit Hulk, die habe ich noch nicht gut zum Laufen gekriegt, weil ich kein guter Hulk-Spieler bin, insofern man das sein kann. Aber die Kombi mit Dr. Sinclair tatsächlich noch dazu, weil ja Banner's Lab eine Mentalressource erzeugt. Die ist, glaube ich, auch ganz gut tatsächlich.
Ja, ich habe sie gerade noch mal offen. Ist natürlich auch sehr stark, heilt uns in der Höhe unseres Recovery-Werts. Und wir dürfen auch noch eine Statuskarte ablegen, wenn wir das denn möchten. Ist natürlich eine Alter-Ego-Aktion, eine Support-Karte für zwei Ressourcen in dieser Kombination. Alles andere als schlecht. So oder so ist die gar nicht so schlecht. Ne? Wir können dann auf jeden Fall heilen, selbst wenn wir irgendwie erschöpft sind, wenn wir unsere Obligation zum Beispiel abarbeiten wollen, wenn sie so recht klassisch designt ist, sage ich mal, können wir dann trotzdem diese Karte hier nutzen. Also auch keine Supportkarte, die man übersehen sollte.
Also bei welchem Held sie bei mir noch überraschend lächerlich gut funktioniert hat, war Ant-Man, falls den noch jemand kennt.
Ja, ich kenne die Protection, aber ja.
Ja, aber durch diese Karte bekommt man eben nochmal einen zusätzlichen Switch durch die Form und damit Ant-Man triggert ja mit jedem Switch eine Fähigkeit und wenn der Helm draußen liegt, bekommt man den ja auch nochmal ausgelöst. Also dadurch kann man quasi einmal zusätzlich den Helm auslösen und nochmal eine der Formfähigkeiten anwenden und dann Ende der Runde wieder zurück ins Alter Ego, 6 Handkartenlimit und nochmal einen Schaden heilen. Also das funktioniert ganz gut auf ihm.
Ja. Und was nimmst du dann sonst noch so mit? Also du wirst dann ja nicht Ant-Man auf No Damage spielen, sondern hast du drumherum noch so dabei?
Ich habe auf ihm dann noch Preemptive Strike mit dabei. Und Counterpunch, weil wenn man dann aus dem Alter Ego in die Giant-Form hochflippt, hat er standardmäßig 3 Attack. Mit den beiden Upgrades kommt er dann sogar auf 5. Und dann kannst du ja nochmal 5 Schaden raushauen. Also eben auch mit Change of Fortune, wenn ein Minion draußen liegt. Das klappt eigentlich ganz gut.
Ja, cooler Ansatz.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe Endman schon lange nicht mehr ausgepackt, obwohl ich ihn sehr, sehr gerne mag. Vielleicht müsste ich mal ein neues Deck für ihn bauen.
Ja, also inzwischen kann man ja Schutz schon auch auf Damage spielen, muss man
ja sagen. Ja, das stimmt. Also Schutz ist mittlerweile so flexibel geworden. Ja. Ist auch einer meiner Lieblingsaspekte. Ne? Ich mag ja Aggression und Protection einfach lieber als dann Leadership und Justice. Und ich mag ja diese Repurpose-Geschichte eigentlich. Ne? Das ist ja so die Sache, wenn ich nicht No Damage spiele, spiele ich Repurpose, weil das ist halt auch so unglaublich stark. Dafür braucht man Tech-Karten und da können wir jetzt vielleicht auch nochmal kurz drauf kommen, denn wir haben auch weitere Tech-Karten aus dem Protection-Aspekt dabei. Energy Shield wurde vorhin schon mal kurz angesprochen. Der ein oder andere mag diese Karte für, warum auch immer, für sein Iron Man Deck. Ich bin nicht so begeistert, weil sie mir im Endeffekt dann zu teuer ist, weil wir Ressourcen ausgeben müssen, um ein bisschen Schaden zu verhindern. Das geht auch besser. Aber spielt ihr sie?
Ja, also ich hatte sie in meinem Shuri-Bild drin. Es ermöglicht dir halt im Protection quasi einen Ally unbegrenzt am Leben zu halten, wenn du halt die Ressourcen dafür aufbringst. Ich glaube, bei Iron Man ist sie ganz gut, weil wenn ich mich jetzt richtig erinnere, kannst du sie ja an jeden beliebigen Charakter dran kleben.
Ja, das ist richtig.
Ja, genau. Also wenn du sie bei Iron Man einfach an den Villain dran klebst, dann hast du halt permanent ein Handkartenlimit mehr. Und sie ist halt permanent im Spiel und Upgrades zählen ja trotzdem immer noch als von dir kontrollierte Karten.
Ja,
Ja, wobei. Oder irre ich mich da jetzt?
Kannst man, es steht Attached to a Character, maximal ein pro Charakter. Ja, würde wahrscheinlich gehen. Wobei ich dann halt immer bei Iron Man die Sache habe, man hat ja eine Begrenzung. Irgendwann ist es ja vorbei mit den Handkarten und man hat eigentlich, zumindest ist es meine Erfahrung, ich habe eigentlich nie so das große Problem, dass ich zu lange brauche, um ausreichend Tech-Upgrades rauszubringen. Da ist Energy Shield, auch wenn sie nur null Ressourcen kostet, für mich gar nicht so das Thema.
Ich gebe da auch weiter. Energy Shield ist jetzt keine Karte, die ich groß benutzt habe.
Habe ich tatsächlich, nö, auch nicht, außer das eine Mal im Precon eben mit Silk. Ich habe aber noch gehört, dass sie, dass Cyclops die auch gut findet. Eben weil sie an den Schurken angehängt werden kann und dann einfach immer ein
Ah
Upgrade
ja.
an ihm dran ist.
Ah ja, stimmt. Das ist natürlich sinnvoll. Ja. Aber Cyclops Protection spielen deswegen?
Ja gut, das ist natürlich eine andere Frage, ob das so
Ja.
geschickt ist. Ich selber habe es noch nicht gemacht, ich habe es nur mitbekommen, dass es eine Idee war oder ist. Wie gut sich das macht, kann ich nicht sagen.
Die andere Tech-Karte ist vielleicht in der Agents of Shield Box ganz interessant. Darüber hinaus finde ich sie vielleicht auch ein kleines bisschen zu teuer. Die Stun Gun ist eine Tech und eine Waffe. Sie ist allerdings restricted, was natürlich auch vielleicht ein Problem ist. Hat zwei Charge-Counter und als Heldenaktion können wir sie erschöpfen und entweder ein oder zwei Counter entfernen. Entfernen wir einen, können wir einen Schergen stunnen. Entfernen wir zwei, können wir sogar den Schurken stunnen. Ja, aufgrund der hohen Kosten ist das nichts, auf das ich jetzt irgendwie abziele. Ich habe sie tatsächlich mal für die Agents of Shield Box mal mitgenommen, weil es ja da diese Minions gibt, die, wenn sie eine Statuskarte bekommen, dann abgelegt werden. Das hat auch hier und da mal geklappt, aber so auf Dauer lohnt sich das meiner Meinung nach nicht so.
Ja, also das ist eine Karte, die habe ich nie gespielt. Also die habe ich ab und zu meinen Decks mitgenommen, einfach aus dem Gedanken, ich muss sie mal ausprobieren, aber immer wenn die auf der Hand war, ist sie dann für die Ressource draufgegangen. Also kann mich nicht erinnern, dass ich die jemals wirklich ausgespielt habe.
Nee, ist das nicht, nicht bahnbrechend. Also die ist zwar flexibel, aber teuer, wenn du dann irgendwie so die Synergie mit Tech-Upgrade oder Weapon nicht brauchst, dann brauchst du die Karte auch nicht.
Ja. Also brauchen, nö, wahrscheinlich auch nicht. Aber auch die ist tatsächlich Teil meines aktuellen Black-Widow-Decks. Ihr seht, das ist einfach, Silk hat ihr viel Gutes getan. Manchmal, also es kommt ja immer darauf an, wie gerade so die Hand aussieht, sage ich mal. Und es gibt Momente, in denen kann ich sie gut spielen oder möchte sie sogar spielen, damit mich, keine Ahnung, Magneto gerade nicht angreift, wenn er gerade nicht zufällig noch gestellt ist. Aber was halt auch ganz gut in dem Deck zum Beispiel funktioniert, ist, sie auch manchmal als Ressource rauszuholen mit Leo Fitz zum Beispiel. Das mache ich dann manchmal gern, wenn ich sie gerade nicht brauche oder sowas. Ich aber noch eine Karte habe, die ich ausspielen will. Ist jetzt nichts, was super effizient ist wahrscheinlich, aber macht je nach Zug, ergibt es manchmal Sinn und macht auch Spaß, die so zu nutzen dann.
Ja, okay. Schauen wir uns noch an, was noch zusätzlich dabei war. Wir haben noch ein bisschen Web-Warrior-Unterstützung für den Leadership und den Aggression-Aspekt. Gerade Spider-Woman Jessica Drew für den Aggression-Aspekt fand ich ganz nett. Was hat er nochmal Spider-Man 2099 gemacht? Muss ich mal ganz kurz gucken. Okay, wir können damit einen Web-Warrior wieder zurück auf die Hand holen. Ja, okay, wenn wir ihn irgendwie zurück auf die Hand haben wollen, anstatt dass er abgelegt wird, kann das ganz interessant sein. Habt ihr noch irgendwas zu sagen zu den zusätzlichen Karten, die in Ihrem Set dabei waren?
Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, Web Warrior sollen grundsätzlich keine guten Team-Up-Karten bekommen.
Ja, das stimmt. Die Team-Up ist nicht besonders toll.
Ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass Spider-Woman, weiß ich nicht, Jessica Drew irgendeine andere Erde dahinter stehen hat oder sowas. Einfach aus Prinzip, wenn wir so viel Multiverse-Kram, so viele Web-Warrior, hätte ich eigentlich ganz cool gefunden, wenn man die gegebenenfalls auch bei ihr hätte nutzen können irgendwie.
Ja, ich weiß auch gar nicht, aus welcher Ära ihr Anzug hier auf dem Artwork kommt. So kenne ich sie nämlich tatsächlich nicht.
Es müsste aber auf jeden Fall ein Ultimate sein, denke ich, wie
Ah,
das
okay. Ja,
aussieht.
okay. Das könnte natürlich sein. Ultimate übrigens, eine sehr coole Comic-Reihe, es geht um ein alternatives Universum, ist jetzt vor kurzem wieder neu gestartet worden, nachdem das alte Ultimate-Universum ja zusammengebrochen ist, gibt es ein neues. Kann ich nur sehr empfehlen, gibt auch Ultimate Spider-Man, kann ich auch sehr empfehlen, hat mir sehr gut gefallen. Also ist auch eine Hickman-Geschichte, ne? Ihr wisst, ich bin so ein kleiner Hickman-Fanboy. Ist wirklich gut. Also ist Ultimate Spider-Man auch von Hickman, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber die neue Ultimate-Universum-Geschichte ist auf jeden Fall von ihm geschaffen. Was wir auch noch dabei hatten, ist ein weiterer Thunderbolt Atlas, der mir persönlich ganz gut gefällt. Ist ein sehr starker Thunderbolt und potenziell können wir durch den sogar verlieren, durch seinen Nebenplan. Ein Thunderbolt, den ich auch ganz gerne immer dabei habe. Noch letzte Worte zu Silk. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir dann auch mal weiter zum nächsten Helden.
Von mir nicht. Habt ihr diese Get the Scoop Mechanik öfter genutzt oder eher weniger? Ich hatte irgendwie nie so wirklich den Eindruck, dass ich mit der viel anfangen kann.
Get the Scoop, hilf mir kurz
auf die Sprünge. Das ist dieses Side-Scheme, das sie immer wieder reinbringen kann mit der alten Ego-Fähigkeit.
Ach, das. Ich habe schon so lange nicht mehr
gespielt. Das ist eine Sache, die sie auch so ein bisschen einzigartig macht, dass sie ihr eigenes Side-Scheme mitbringt. Man kann sie auch ganz gut in so einem alter Ego-Build spielen, dass sie viel alter Ego bleibt und macht. Dann sind halt Get the Scoop, Albert Moon und Jameson halt so die Keycards. Also wie ich es vorhin sagte, wenn du halt die in der Gruppe mit anderen Charakteren spielst, dann funktioniert das.
Ja, ich habe die dann, wenn ich sie gespielt habe und sie ganz früh auf der Hand hatte, also den ersten Zug auf der Hand hatte, dann habe ich das gleich genutzt. Aber ansonsten habe ich es dann auch meistens eher ignoriert. Oder ausgespielt, wenn ich die Karte noch auf der Hand hatte, einfach um sie dann nicht mehr im Deck zu haben. Ne? Das ist ja dann manchmal auch ganz nützlich bei solchen Spielernebenplänen. Auch wenn ihr sie nicht abschließen wollt oder könnt, sie trotzdem auszuspielen, damit sie euch nämlich dann nicht mehr im Deck sind und ihr andere Karten zieht. J. Jonah Jameson fand ich noch sehr stark. Das ist wirklich eine der besten alter Ego-Support-Karten, die wir bisher so gesehen hatten.
Ja, hast du da wirklich öfter die alter Ego-Action genutzt oder die normale Action?
Nee, die normale Aktion.
Ja. Das dachte ich mir nämlich auch so bei der Karte. Die soll ja auch irgendwie dieses Get the Scoop supporten, aber ich habe eigentlich immer nur die normale Action benutzt, weil ich die einfach besser fand.
Ja, es ist auch einfach so. Ja. Aber klar, die kann auch helfen, Get the Scoop aus dem Deck zu holen, damit du die Karte nicht mehr ziehst, sondern bessere Optionen ziehst. Ne? Ja. Gut.
Jetzt habe ich gerade noch mal eine Frage an dich, Box. Und zwar, jetzt wo ich gerade die Spinnenkrallen gesehen habe, du hattest doch mal so ein Deck-Idee-Video gemacht, wie du die Spider-Claws gut boosten kannst oder nutzen kannst für Aggression.
Ja.
Das hast du vorhin gesagt, dass sie dir auch nicht wirklich getaugt hat, aber wie hat sich das generell gemacht?
Also das Deck hat funktioniert, so wie ich es damals dann vorgestellt habe. Das ist jetzt schon sehr lange her. Das war kurz nach der Vorschau, sogar noch vor der Veröffentlichung. Mhm, und ich habe es dann so gebaut, wie ich es mir, wie es da quasi vorgestellt hatte. Ich spiele ja selten Solo, deswegen hatte ich das auch nicht, habe ich das überhaupt im Solo ausprobiert? Nee, ich glaube nicht im Solo ausprobiert, sondern immer mit jemandem dabei. Der andere Charakter hat sich dann halt um Bedrohung und so gekümmert und Silk konnte sich dann entsprechend um Schaden kümmern. Und das hat wirklich gut funktioniert. Man muss halt bei der Auswahl der Karten, die man unter sie legt, darauf aus sein, dass man dann entsprechend die vom Szenario nimmt. Und dann macht man viel Schaden damit. Ja. Mhm. Also so oder so ist das nicht so schlecht, weil die Angriffe immer Piercing machen. Gerade diese Single-Attack-Geschichte ist ja häufig ein Problem. C-Status-Karten, die wir dann irgendwie vorher noch irgendwie loswerden müssen, sonst geht unser großer Angriff dann irgendwie ins Leere oder eben in den C entsprechend. Und dafür hat sich das allein schon gelohnt. Klar, wenn du dann die entsprechenden Karten unter ihr hast, dann ist das gut, keine Frage.
Okay.
Jetzt hätte ich auch noch eine kurze Frage zu Spider-Reflexes. Welcher Gegner kämpft denn mit einer Mistgabel? Also, wer ist das da auf dem Anschlag?
Das ist auch irgendwas, was aus dem Arm kommt, ne? Das ist also irgendjemanden, der das, oder? Oder ist es jemand, der das in der Hand hält? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe Silk jetzt nur in den Spider-Verse-Sachen so hin und wieder mal gesehen, aber ältere Comics kenne ich nicht. Weiß jemand von euch? Ansonsten, Chat? Es ist eure Aufgabe, das rauszufinden.
Ich habe keine Ahnung. Ein spartanischer Namor vielleicht, ne? Ich weiß nicht.
Keine Ahnung.
Alles klar, Schild. Na, seht zu. Gehen wir weiter zur nächsten Veröffentlichung, nämlich Falcon Sam Wilson. Wenn ich die vier Helden ranken müsste, dann wäre er bei mir auf Platz 3, noch vor Silk. Ich fand ihn tatsächlich in der Vorschau nicht so besonders gut. Und als er dann außen erschienen ist, finde ich, gibt es nette Builds, die man mit ihm spielen kann. Auf diese Aerial-Geschichte zu gehen, ist auf jeden Fall eine Sache, die gut funktioniert. Ich habe ihn dann in Justice gespielt und er ist solide. Ne? Ist wirklich, er macht seinen Job, er macht das, was er machen soll. Kann ich mich nicht beschweren. Ich finde ihn jetzt aber nicht überragend gut, weil seine Mechanik ist jetzt auch nichts, was ich so richtig toll finde.
Ja, also ich war ganz positiv und überrascht eigentlich. Ich hatte bei den Spoilern, die man eben am Anfang gesehen hat, nicht so den Eindruck, dass er gut funktioniert und dass er mir Spaß machen würde, aber hat sich dann doch einiges ergeben, als ich ihn ein bisschen ausprobiert habe. Also ich bin positiv überrascht von ihm. Hat mir ganz gut gefallen, wie er sich so spielt.
Okay, dann steigere ich jetzt den Hype-Train sogar noch ein bisschen. Also für mich auch auf jeden Fall die Überraschung dieser Welle. Mir macht er sehr viel Spaß. Er ist mega flexibel in jedem Aspekt, kann er funktionieren. Ich weiß, dass du in Justice spielst, auch mit so der Idee, dass das Begegnungsdeck zu manipulieren. Ich kam noch nicht einmal dazu, das auszuprobieren. Ich habe in einem Protection und Leadership weiterhin gespielt und auch die Aspekte machen schon tierisch Spaß und dass Aerial in Aggression funktioniert, das wissen wir ja schon längst. Also ich bin ja sehr begeistert von ihm.
Ich ordne mich dazwischen ein. Ich war auch einer von denjenigen, als ich das gesehen habe, war ich auch nicht so begeistert zu dem hier Teaser-Artikel und hab ihn dann, aber ich glaube, er war sogar der, naja, nach Silk war er der erste, glaube ich, den ich, oder kam, ne, der kam nach Silk.
Ja,
genau, auf jeden Fall war er dann quasi, er war der zweite von denen, die ich gespielt habe von dieser Welle, und fand ihn, ja, ich fand ihn, in Ordnung trifft es gar nicht, schon besser als in Ordnung. Also ich habe ihn nur noch nicht oft genug dafür gespielt. Ich finde es immer noch eine Frechheit, dass er nicht direkt in Schutz gekommen ist. Das habe ich nie verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich von Anfang an damit gerechnet habe, dass er in Schutz kommt. Und dann kommt er auch mit so teilweise grandiosen Karten dafür. In Schutz möchte ich ihn auf jeden Fall noch spielen. Und ich finde auch, er ist vielseitig. Ich glaube, das ist... braucht ein bisschen Übung vielleicht auch, ihn zu spielen oder genau zu wissen, was will ich da jetzt spielen. Der ist nicht so gerade raus, finde ich.
Ja, würde ich unterschreiben, dass man schon ein bisschen wissen muss, was sein Plan ist. Also mein Plan ist ja mit ihm, wurde ja eben schon mal kurz angesprochen, Justice zu spielen. Und ich habe ihn ja so ein bisschen auf einen Support von Wanda gespielt, also von Scarlet Witch, sodass wir das Deck so weit manipulieren, das Gegnerdeck, dass auch Scarlet Witch davon profitieren kann. Was ich gar nicht gut fand bei ihm, war sein vorgefertigtes Deck. Also ich scroll hier gerade auch nochmal durch, viele Leute, die das als Video sehen, und das hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Ne? Ich fand, das wirkte einfach nur zusammengewürfelt. Ich meine, ich habe Verständnis dafür, wie es funktionieren soll und dass sie verschiedene Trades auch bringen wollten, aber warum geht man hier nicht auf irgendwie auf einen Avenger-Deck? Also das habe ich halt, verstehe ich nicht und gefällt mir auch gar nicht.
Ja, also da müssen wir nicht groß drum rumreden, das ist ziemlicher Quatsch. Aber wenn man es ein bisschen anpasst in Richtung Avenger, also mit ein bisschen meine ich stark, dann funktioniert es schon ganz gut. Also ich habe mit ihm ein recht passables Führungsdeck eben mit Avenger-Support zusammengebastelt. Das funktioniert sehr gut. Ich finde ihn, er kann sich aber wirklich an jeden Aspekt anpassen. Also Pool habe ich jetzt mal ausgeklammert, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber sonst hat man mit ihm eigentlich immer ein gutes Deck zusammen. Vielleicht Protection sogar das Beste. Aber ja, also die Precon-Sachen, es ist halt immer so ein bisschen blöd, wenn man diese Dreier-Sachen hat, die man aber nur einmal pro Spieler eben ausspielen kann. Aber naja. hätte man sich schon noch ein bisschen was einfallen lassen können.
Also ich spiele ja auch gerne Hintergrund, einigermaßen hintergrundgetreue Decks und dieses Strength and Diversity, also da auf verschiedene Traits zu gehen, das liegt mir dann auch nicht. Zumal es, glaube ich, auch viel Arbeit ist, diese Karte gut einprägen zu können.
Ja. Da sollten dann auch Mitspieler, wenn ihr Multiplayer spielt, einen anderen Trade spielen. Also wenn ihr so ein Team-Up-Avenger-Geschichte spielt, ist das schon schwierig, weil die Karte eben teurer wird, je mehr Spieler dann am Spiel beteiligt sind. Und wenn dann da jemand ist, der dann nur auf ein Trade setzt, ist halt auch schon wieder blöd, weil ihr davon nicht profitiert. Ja, vielleicht im Solo, wenn man darauf setzt, noch das Ergiebigste. Welche Karte ich mochte, war Resource Reserve. Ist eine nette Karte, um Ressourcen weiterzugeben. Also hat so ein bisschen einen Support-Charakter. Fand ich gar nicht so schlecht.
Ja, die ist super. Blöderweise vergessen, dass man die ja nicht bei anderen Leuten spielen kann, sondern nur unter sich selbst und habe sie dann dreimal mitgenommen.
Ja, ja, okay.
Ja, aber sonst, ich habe sie in meinem Bishop-Deck ausprobiert, der hat ja immer Ressourcen über, also das funktioniert ganz gut.
Ja, habe ich auch noch auf der To-Do-Liste, Bishop mal wieder zu basteln mit Resource Reserve, aber kam ich noch nicht zu, aber ist bestimmt sehr effektiv.
Ich frage mich bei der Karte auch, ob die einfach da was eben auch vergessen haben tatsächlich oder ob die dann zu stark gewesen wäre, wenn auch die Aktion, einfach nur die Aktion von anderen hätte ausgeführt werden können oder man sie eben, wie du sagtest, dann unter die Kontrolle eines anderen Spielers wenigstens spielen könnte. Weiß ich nicht, ob das Absicht war oder...
Ich denke schon. Ich glaube, es sollte eine Leadership-Karte sein, weil sie auch eben diesen Leadership-Gedanken dann mit sich trägt und sollte wahrscheinlich nicht unter Kontrolle eines anderen Spielers gespielt werden, der nicht Leadership spielt. Das wäre so mein Gedanke dazu. Ja, apropos Leadership und passend zu diesem Aspekt der Titel Captain America spielt ihr, sofern ihr denn einen der beiden Charaktere in Leadership spielt, spielt ihr die Karte Captain America denn auf Sam Wilson oder Bucky?
In meinem Leadership-Deck ist sie mit drin. Funktioniert eigentlich auch ganz gut. Bucky habe ich bisher noch nicht in Leadership gespielt, also keine Ahnung. Irgendwie landen bei dem immer nur rote Karten bei mir im Deck. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
Das geht auch gar nicht anders. Also ich habe es auch noch nicht anders hinbekommen.
Ja, geht mir genauso. Ich habe also Captain America auch immer im Leadership-Deck drin gelassen. Ich finde die Idee ganz witzig. Das Schild kommt dann raus, hat er einen Defense mehr, Vergeltung. Ob man jetzt den Effekt mit dem Schild werfen so oft macht, da kommt immer so ein bisschen darauf an, was man auf der Hand hat. Tendenziell eher nicht. Aber der Defense-Boost hilft ihm dann auch schon ganz gut.
Ich habe es ja auch so wie Don in meinem, also in dem angepassten Precon sozusagen, habe ich so oder halt Führungsdeck habe ich sie mit drin und ich habe sie tatsächlich bei Bucky gespielt, beim Winter Soldier und es hat auch gut funktioniert, aber wie ich das fand, ich meine, wir kommen ja noch zu Winter Soldier, ist jetzt auch nicht der gewählte Aspekt. Spoiler.
Alles klar, noch irgendwas zu seinem Precon zu sagen? Noch irgendwas Interessantes dabei?
Ja, Hugin und Munin ist ja wieder Tor-Support, den wir ja in letzter Zeit häufig haben.
Ja.
Ist auf jeden Fall. Und wenn wir noch kurz Zeit haben, bei Falcon Aerial Recon.
Ja.
Habt ihr das häufiger genutzt? Ich habe immer irgendwie das Gefühl, es hat niemand Lust, sich da eine Facestone-Karte drunter zu tacken.
Also ich finde, sie klingt sehr stark. Und immer wenn ich es hatte, dachte ich, okay, dann spiele ich die auch, aber tatsächlich habe ich sie dann eher selten genutzt. Also.
Okay. Nee, nehme ich auch dazu bezahlen.
Dann liegt es nicht. Okay.
Ich habe sie in zwei Spieler-Sessions hatte ich sie mal benutzt. Aber ich glaube, es war tatsächlich, ich glaube, ein, zweimal, glaube ich, auch nicht so wirklich häufig dann entsprechend.
Ich habe sie meistens dann benutzt, als ich Falcon zusammen mit Winter Soldier gespielt hatte. Und wenn ich dann wusste, okay, da liegt gerade ein Minion, den ich gleich haben möchte, dann habe ich die mal benutzt. Hm. Ist schon nicht schlecht, ne? Gerade wenn man so Deckmanipulationen des Gegners macht, man weiß, was man als Encounter-Card zuteilt. Das ist schon, also so Information ist schon mächtig, wenn man damit dann noch richtig umgeht. Die Frage ist halt immer, was kommt von dem, was man dann noch nicht weiß, wo man die Information noch nicht drüber hat? Ist es besser oder ist es schlechter? Und da muss man natürlich dann erstmal so ein bisschen sich diese Information beschaffen. Ansonsten bringt das alles nichts. Und da muss man natürlich auch bei Falcon ein bisschen verarbeiten. Also es bringt nicht immer was zu wissen, was die oberste Karte ist. Manchmal ist es dann halt auch eben interessant zu wissen, was kommt danach? Und kommt danach was Besseres oder was Schlimmeres? Und das ist so ein bisschen das, auf das ich ja dann auch gesetzt habe und wo ich dann gemerkt habe, dass dann Aerial Raccoon auch wirklich gut funktioniert.
Ich habe noch eine Interessensfrage an euch, beziehungsweise an Mark, also von Cards and Dice, weil er geschrieben hat, dass Strength in Diversity mit Rogue mega stark ist und ich bin überhaupt kein Rogue-Experte oder Spieler. Ich weiß nur, dass sie die Traits von den Leuten kriegt, wenn sie sie berührt. Aber gibt es da noch einen anderen Hintergrund, was es dann noch stärker macht? Kann mir das jemand erklären?
Du kannst ja den Villain anfassen, der hat ja auch noch manchmal Traits, die dann deine Verbündeten in der Regel nicht haben.
Okay.
Naja. Und dann gibt's noch eine Karte, mit der du Touch zweimal verteilen kannst pro Phase, aber das jetzt zu nutzen, um da auf Leadership zu gehen, boah, sehe ich auch nicht.
Ja gut, Rogue ist ja auch noch X-Men, das heißt, du könntest auch noch Children of the Atom spielen, dann hättest du ja auch noch mal drei insgesamt. Also kann man schon machen, denke ich.
Mhm. Stimmt, das klingt eigentlich ganz gut. Ja, ich bin jetzt auch absolut kein Rogue-Experte.
Und bevor wir weitergehen, falls wir jetzt weitergehen wollten, oder wolltest du noch zu den Karten, die noch mitkamen?
Genau, das wäre jetzt mein nächster
Punkt. Okay.
Aber fangen gerne damit an.
Ja, ich wollte aber nur fragen, was ihr von Obsboom haltet und ob ihr euch vorstellen könnt, in was für einem Deck ich die benutzt habe.
Ich würde mal tippen, Black Widow, nach dem, was bisher so gesagt wurde. Ist eine Supportkarte für 2 Ressourcen, eine Shieldkarte, kommt mit 3 Countern, hat eine Unterbrechungsfähigkeit, wenn ein freundlicher Charakter irgendeine Menge an Schaden nehmen würde. Während er verteidigt, können wir hier einen Counter entfernen und einen Schaden verhindern und einen Bedrohungsmarker von einem Plan entfernen. Das klingt eigentlich gar nicht schlecht.
Ja, ist bei mir tatsächlich im Black Widow Protection Deck gelandet.
Ach, guck mal.
Ja, ich habe sie ja anfangs auch mal. Jetzt fällt es mir auch gerade wieder ein. Ich habe sogar ein Video drüber gemacht, wie ich sie in Protection spiele. Meine Güte, das ist schon ein bisschen her. wo ich drauf setze, mit dem den Anzug früh zu haben und dann immer zu verteidigen. Genau, da ist das natürlich super sinnvoll, ja. Gott, das muss ja ewig her sein. So lange her, dass ich schon was wieder vergessen habe. Aber na gut, dass ich was vergesse, ist bei mir auch nichts Neues. Welche Karte bei den zusätzlichen, die ich natürlich noch ganz nützlich finde, ist Misty Knight, weil sie einfach dann gut zu Falcon passt mit ihrer Fähigkeit und ich ihn eben in Justice spiele. Ne? Das ist auf jeden Fall eine Karte, die ich nutze. Auch wenn sie ein bisschen teuer ist.
Ja, die habe ich noch gar nicht gespielt.
So.
Ich auch nicht.
Schon mal ausprobiert, hat bisher eigentlich immer ganz gut funktioniert. Also so im Durchschnitt für 3 zu throten, wenn man halt Glück hat bei den Encounter-Karten.
Ja, und dadurch, dass man das so ein bisschen manipulieren kann und sieht, was oben offen liegt mit Falcon, weiß man ja, wie viel man ablegt. Ne? Dadurch lohnt sich das schon wirklich.
Ja, funktioniert aber auch ganz gut ohne Falcon, weil du ja dann auch weißt, was die andere Karte ist, die oben liegt oder so.
Ja. Stimmt, auch das ist der Fall. Ne? Ich habe sie halt auch für die Manipulation dabei. Also nicht nur dafür, dass sie einen hohen Wert damit erzeugen kann, was natürlich der Fall ist, sondern eben auch für die Manipulation des Decks, dass ich eben entsprechend dann die Karte oben auflege, die dann Scarlet Witch braucht oder ihr besser steht für ihren nächsten Hexbolt, damit ich auf jeden Fall weiß, okay, ich ziehe auf jeden Fall eine Karte oder ich habe auf jeden Fall so und so viele Geschichten, um dann Bedrohung zu entfernen oder im besten Fall irgendwie 3 Icons, um noch eine Statuskarte abzugreifen oder so. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Noch was dazu?
Kennt sich jemand mit dem Charakter aus Misty Knight oder warum hat die einen Winter Soldier Arm?
Das wollte ich auch gerade fragen.
Die hat den Arm verloren. Sie ist, Moment, welche Serie war das? Man sieht sie sogar in einer Serie, in einer der Defenders-Serien ist sie Charakter. Luke Cage oder Jessica Jones? Sie wird dann nicht weiter aufgegriffen, aber in der Serie verliert sie auch ihren Arm und kriegt dann so einen bionischen Arm als Ausgleich. Warum sie jetzt den Schild da von Captain America genannt hat, kann ich jetzt nicht sagen. Sie ist ein Charakter, der in der letzten Zeit in den Comics doch sehr viel vorkommt. Zum Beispiel bei Spider-Man Miles Morales ist sie immer sehr präsent. Aber auch bei anderen Sachen ist sie ein gern genutzter Side-Charakter. Man sieht sie doch relativ häufig.
Wir haben wohl bei Iron Fist.
Iron Fist, ah, okay. Einer der Defender-Serien. Ich wusste nicht mehr genau welche. Den hatte ich gerade nicht auf dem Schirm, weil die Serie so kacke war. Aber okay.
Oder doch bei Lukas? Ach, Google enttäuscht mich gerade.
Ja, okay. Auf jeden Fall in einer der Defender-Serien. Ja. Nicht Daredevil, da bin ich mir sicher. So. ja, wir haben einen weiteren Thunderbolt dann natürlich auch dabei. Fixer, den ich jetzt so okay finde. Ist auch ganz nett gewesen. Ja. Abschließende Worte zu Falcon. Habt ihr noch was zu sagen? Irgendwas, was wir vergessen haben? Wir sind auch gar nicht so richtig auf die Heldenkarten eingegangen, bis auf Ariel Raccoon. Gibt es natürlich noch die eine Karte, die mit der Spieleranzahl so ein bisschen interagiert. Das ist auch eine Sache, die wir zumindest bei Heldenkarten so noch nicht hatten. Und ihn zu einem Verteidigungsmonster werden lässt, auch mit seinem Upgrade dazu. Ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass auch Protection gut auf ihm funktioniert. Und er selbst supportet seinen eigenen Defense-Wert ja auch. Also er ist durchaus ein Charakter, der auch gut im Verteidigen ist, aber eben auch sehr flexibel, auch durch seine Eventkarten Schaden machen kann, Bedrohung entfernen kann und so weiter und so weiter. Also er ist wirklich flexibel, glaube ich, einsetzbar. Ich glaube, wir hatten ja bis auf Aggression auch jeden Aspekt dann thematisiert.
Was ja vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, dass man Redwing ja theoretisch bis zu so viel Ressourcen man halt eben hat, pro Runde ausspielen kann.
Ja, Redwing auch mein, ich glaube, das ist meine Lieblingskarte beim Falcon-Set. Redwing spiele ich auch sehr, sehr häufig, ja. Ist auch sehr nützlich, ja. Wenn man, ich muss kurz gucken, wie er heißt, weil ich gerade auf den Namen nicht komme. Ich habe ihn aber hier in dem Deck, ich habe das Deck gerade hier in der Hand. Das ist, stimmt gar nicht, ich habe Winter Soldier in der Hand, hier ist das Falcon-Deck. Wie heißt denn noch der Verbündete, der keinen Schaden kriegt, wenn man genug Cannonball, wenn man genug Aerial-Karten auf der Hand hat? Und wenn einem da ein Aerial-Charakter fehlt, dann kann man sich auch Redwing kurz zurück auf die Hand holen und kann dann Cannonball aktivieren und dann eben Redwing doch mal spielen.
Ist jetzt aber auch einer der wenigen Helden, wo sich Sidekick nicht lohnt.
Ja, das würde ich auch so sagen.
Obwohl ich gerne fluffig spiele, aber Cannonball bei Falcon nicht mitzunehmen, ist einfach fahrlässig.
Ja, obwohl ich kenne auch Leute, die sagen, da sind zu wenig Aerial-Karten dann drin. Besonders auf der Art und Weise, wie ich ihn spiele. Aber ich finde, er hat schon sehr, sehr viele. Allein seine eigenen Karten sind ja schon eine Menge. Was ganz nett wäre, ist, wenn die gute Ressourcen haben, kein Trade, ne? Aber wenn die Ressource auch eine Aerial-Karte wäre, die dabei ist. Power of Flight. Alright, dann würde ich sagen, wir gehen weiter zum Winter Soldier. Und damit sind wir bei meinem persönlichen Highlight aus dieser Welle. Ich spiele Winter Soldier so gerne und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich in letzter Zeit so wenig andere Helden gespielt habe, weil er hier immer noch gebaut auf meinem Tisch liegt und ich ihn gefühlt jede Runde dann doch nochmal spiele und ich denke mir, wechselst du jetzt mal nichts an? Komm, einmal Winter Soldier geht noch. Und super simpler Held eigentlich, lässt sich sehr gut in Aggression spielen, ein Aspekt, den ich sehr gern mag. Er ist sehr gut da drin, Minions zu töten, eine Sache, die ich persönlich sehr gerne mag. Und auch sein vorgefertigtes Deck hat mir so gut gefallen, dass ich das eigentlich nur ein bisschen angepasst habe und bin dabei geblieben. Und er ist super effizient und das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir sehr gut gefällt. Und ja, das war's eigentlich. Viel mehr möchte ich dazu nicht sagen, außer dass ich eigentlich alles bis auf seine Silent Infiltration richtig, richtig gut finde. Und das ist jetzt auch keine schlechte Karte, aber es ist die, die ich am wenigsten ausspiele, weil einfach seine anderen Karten nochmal so viel besser sind.
Ja, damit ist eigentlich schon so ziemlich alles gesagt. Also sehr guter Held, sehr gutes Precon, macht das, was er soll und das sehr gut. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Also mir gefällt der auch sehr gut. Ist jetzt nicht mein Highlight der Welle, aber auf jeden Fall ein sehr starker Held, den ich auch sehr gerne spiele. Also ist vor allem für Anfänger einfach geeignet, finde ich.
Ja, absolut.
Ich habe ja in der Vergangenheit auch schon oft gesagt, dass ich absolut kein Aggression-Fan bin und das am unbeliebteste Aspekt von mir ist, aber Winter Soldier macht schon Spaß. Also das ist ziemlich, ziemlich geil. Spiele ich auch super gerne. Ich habe dann so ein 50-Karten-Deck mit On Technique und No Quarter und Into the Fray daraus gemacht. Ja, me mega effizient. Auch das kannst du einem unbedarften Mitspieler an die Hand geben, der erkennt sofort, was da zu tun ist. Und die Mitspieler haben auch immer Spaß daran, dann Schaden zu machen und Gegner umzubringen. Also ja, also rundherum. Auch da, ich habe viele Karten aus dem Precon auch immer noch behalten. Ja, rundherum gelungen.
Ich muss tatsächlich sagen, dass ich zu Beginn gedacht habe, ja, ich verstehe den Hype irgendwie um ihn nicht. Und habe mich gar nicht so richtig angemacht. Ich habe ihn jetzt aber dann eben auch nochmal hier in Vorbereitung gespielt. Und tatsächlich war er dann interessanterweise derjenige, wo ich am meisten Lust hatte, rumzuprobieren. Was kann ich noch mit ihm machen? Und tatsächlich habe ich dann ihn nicht in Gerechtigkeit probiert, aber in den anderen Aspekten und bin aber wieder bei Aggression gelandet, weil es einfach tatsächlich doch am besten passt, würde ich sagen. Ist auch jetzt nicht Highlight, dass ich sage, so krassester Held ever oder so, aber er funktioniert, würde ich sagen. Außer ich habe ein bisschen Probleme mit seiner, wie sagt man hier, Kostenkurve. Da tue ich mir immer schwer, was spiele ich jetzt?
Ja, also sobald ich meine Winter Rifle draußen habe, bin ich zufrieden. Dann ist meine teuerste Karte quasi raus. Klar, Black Widow kostet auch nochmal, die kostet auch 3 Ressourcen, bringt 2 nicht zurück. Es hilft natürlich, irgendwas dabei zu haben, was Angriffsevents dann bezahlt. Sein Arm kriegt er quasi kostenlos. Da gibt es auch so diesen, ich glaube, der ist regeltechnisch in Ordnung, irgendwo hatte ich es gelesen, diesen kleinen Trick, wenn ihr seinen Cybernetic-Arm am Anfang des Spiels auf der Hand habt und dann Buckys Fähigkeit nutzt, die euch eine Ressource ausgeben lässt, um dann nach seinem Arm zu suchen, könnt ihr das tatsächlich dafür auch machen. Also ihr könnt einfach, dann spart ihr euch eine
Auf jeden
Ressource,
Fall.
ne? Um diese Karte auszuspielen. Und das hilft natürlich dann schon gut.
Es ist eine Action und keine Setup-Fähigkeit auf jeden Fall.
Ja.
Und ich erwische mich eigentlich immer, dass die Winter Rifle, dass ich darauf meist sogar verzichte, weil ich dann lieber mehr Events spiele, und mir die einfach zu teuer ist in dem Moment.
Ja, die ist schon nicht schlecht, gerade wenn man dann auch auf diese Firepower-Karten und so geht. Also Firepower ist auch ein super starkes Event. Man möchte so viele Waffen wie möglich draußen haben. Und das ist schon wirklich nicht so gut, nicht so schlecht. Das ist auch Piercing-Schaden und Ranged, was natürlich auch interessant sein kann. Also ich bin immer froh, wenn ich meine Winter Rifle tatsächlich habe.
Auch mit Directed Force, ne? Hier zielgerichtete Kraft, glaube ich.
Ja, es wird auch gerade im Chat von Marc nochmal angesprochen, dass auch wieder gute Thor-Karten dabei sind. Ja, auch das stimmt. Ne? Auch wie Thor sind wir hier jemand, der gerne Minions hat. Denn Winter Soldiers Fähigkeit, nachdem er einen Minion besiegt hat, können wir 2 Bedrohungsmarker von einem Plan entfernen. Was auch dazu führt, dass er im Aggression-Aspekt trotzdem in der Lage ist, recht gut Bedrohungsmarker zu entfernen. Ist vielleicht. Wenn überhaupt, ist das so seine größte Schwäche. Wir brauchen halt Minions, um das zu tun. Ansonsten haben wir nicht so viel dabei, dass das für uns durchführt. Into the Fray übrigens, da meine absolute Empfehlung für, weil damit könnt ihr dann nochmal mehr Bedrohungsmarker zumindest vom Hauptplan entfernen. So, jetzt habe ich vergessen, auf was ich hinaus wollte. Ich wollte auf die Karten raus, die für Thor gut sind. Spoiling for a Fight zum Beispiel, eine Heldenaktion. Karten vom Counterdeck ablegen, bis ein Minion abgelegt wurde. Der wird dann mit uns ins Spiel gebracht, also put into play. Und dann können wir unseren Helden wieder bereit machen, was uns dann natürlich wieder eine Aktivierung bringt. Und ich glaube, Aggressive Stance ist, ja genau, Aggressive Stance ist die andere Karte, die natürlich auch sehr gut ist. Hier ist auch Mighty Thor Jane Foster abgebildet, auch nicht ohne Grund eine Vorbereitungskarte, maximal 1 pro Spieler als Helden-Response, nachdem uns ein Minion engaged oder wir eine Minion engagen, was hier im Prinzip im Wording genau dasselbe ist in diesem Spiel, können wir diese Karte durchsuchen, können unser Deck nach einem Angriffsevent auf die Hand nehmen. Zum Beispiel Into the Fray, wenn ihr gerade ein Bedrohungsproblem habt, aber auch alles andere, und können diese dann auf die Hand nehmen. Okay, dann, was sagt ihr zu den Team-Ups? Benutze ich tatsächlich beide nicht?
Ja, also sind beide verhältnismäßig teuer, aber Super Soldiers habe ich hin und wieder benutzt. Also 6 Damage und 2 Tough-Karten sind mir die 3 dann schon gerne mal wert.
Okay, hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, dass ich das nicht spiele, weil ich bisher noch nicht so mit Captain America zusammen im Team-Up gespielt habe. Obwohl ich Captain America den Verbündeten dabei habe, aber die Team-Up lohnt sich dann meiner Meinung nach trotzdem nicht.
Musst du noch präzisieren, in welchem Aspekt du Captain America Verbündeten spielst, weil es gibt ja jetzt 2.
Achso, ja, den, der hier dabei ist, den Aggro.
Okay. Ja, ich habe mal die zusammen ausprobiert, funktioniert eigentlich ganz gut. Ist halt ein bisschen teuer, aber was man dafür kriegt, ist schon sehr gut.
Ja, ja. Mit Bucky kann man ja auch dann seinen Arm benutzen, um eine Ressource zu generieren. Also, wenn ich Captain America als Helden spielen würde, dann würde ich auch Super Soldiers spielen, und nur um das vielleicht nochmal ein bisschen nochmal zu genau zu sagen.
Achso, ja, also ich habe sie two-handed gespielt. Wäre vielleicht dazu. Ja gut, wenn es jetzt nur um den Verbündeten geht, dann wahrscheinlich lohnt sie es nicht. Das ist ja dann immer so ein bisschen schwierig, aber ja, Winter Widow Soldier Spy habe ich tatsächlich im Precon gespielt, da ging es, aber danach habe ich sie rausgeworfen. Das war es mir dann einfach nicht wert. Wahrscheinlich auch nur, wenn man die beiden auch mal irgendwie two-handed oder halt Multiplayer spielt.
Ja. Also mit Super Soldiers habe ich noch keine Erfahrungen. Die Team-Up-Karte mit Black Widow habe ich auch in meinem Winter Soldier Deck für die Verbündete mit drin gelassen. Wenn sie dann mal draußen ist, versuche ich sie halt auch drin, nicht als Blockerin zu benutzen, sondern auch auszuspielen. Und wenn dann die Team-Up-Karte noch kommt, ist es umso besser.
Ja, Super Soldiers habe ich auch schon mal in Aktion gesehen, aber selber noch nicht gespielt. Winter Widow Soldier Spy ist bei mir in meinem Black Widow Deck drin, und tatsächlich auch fand ich die bei Winter Soldier ganz gut, gerade in Kombination mit Silent Infiltration tatsächlich, weil du sie einfach reinholst, du hast vorher schon was gemacht, bist erschöpft, holst dir die Vorbereitung rein, besiegst dann mit der Attacke den Gegner und kannst dich wieder bereit machen. Die Kombi finde ich halt schon geil.
Das hört sich nach einer sehr guten Kombo an. Das müsste ich so auch mal ausprobieren.
Also das ist auch so das einzige Ziel, ne? Ich meine, ich glaube, das ist ja auch seine einzige Vorbereitung, die in seinem Kit mit drin ist. Klar, jetzt könnte man sagen, man will da irgendwie jetzt Aggressive Stance oder was auch immer rausholen, aber ich finde, also das ist schon die Kombi, die tatsächlich, würde ich sagen, am meisten Sinn ergibt.
Auf jeden Fall.
So, dann noch die Frage, Black Widow wird ja hier in Protection gespielt, ist denn auch White Widow ein Teil des Decks?
Muss ich das wirklich beantworten oder kennst du die Antwort?
Eigentlich nicht. Das war eine rhetorische Frage.
Ey, ich fange direkt an. Ich bin jetzt einfach mal zu frei. Die ist grandios. Sie ist grandios für Black Widow. Einmal drin und sie bleibt drin. Und konstante 2 Widerstand leisten ist einfach unschlagbar. Und sie ist dauerhaft einfach geheilt. Ihr kann eigentlich nichts passieren. Das ist der Wahnsinn. Ich finde die richtig, richtig gut.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Die ist super. Die ist auch bei mir im Black Widow Deck drin.
Ja, habe ich auch schon gewinnbringend angewendet.
So, dann haben wir noch Shield Deputy dabei gewesen, was so eine Titelkarte ist, also so eine Trade-Karte ist, die wir schon bei Avengers und Guardians und so weiter kennen. Einfach damit wir einen Charakter zu einem Shield-Agenten machen können, was natürlich für viele Konzepte auch sehr interessant sein kann. Gerade bei dieser riesigen Auswahl an Helden, die wir mittlerweile haben, kann jeder theoretisch auch ein Shield-Agent sein, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen merkwürdig dann wirkt, wenn so jemand wie Thor plötzlich ein S.H.I.E.L.D.-Agent ist oder Doctor Strange oder so. Ich meine, es gibt bestimmt irgendwo einen Comic, wo das so ist. Ne? Es gibt alles in den Comics bisher. Und auch das ist dann natürlich eine Möglichkeit. Einen Thunderbolt haben wir auch wieder dabei. Blizzard, der war der so ultra nervig? War das der, der mich richtig genervt? Also, der war halt nervig, weil seine Fähigkeit so stark war.
Wegen dem Upgrade.
Ja, genau. Wegen diesem Attachment. Ja, genau. Ja, der ist ein bisschen, der ist recht stark. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil er einen auf die Nerven geht.
Ja, ich finde nicht nur das Attachment, sondern auch der Nebenplan, der extrem nervig. Also
oh ja,
stimmt, jeder Adder ist exhausted und du kriegst auch noch eine zusätzliche Encounter-Karte. Also das ist schon einer der nervigeren Nebenpläne.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, habt ihr noch was zu Winter Soldier hinzuzufügen?
Nur, dass ich Man on the Wall eine geile Karte finde, auch tatsächlich.
Ja, stimmt.
Die ich auch direkt zu Venom gepackt habe.
Ja, stimmt. Das ist auch ein Soldier. Geht natürlich
muss
auch.
Man zwar, klar, muss man dann ins Alter Ego dafür gehen, aber die ist schon auch gut.
Ja, ist natürlich bei meinem Winter Soldier auch dabei. Okay, dann, wir sind jetzt auch schon wieder über eine Stunde dabei, schon fast eineinhalb Stunde 20, würde ich dann als letzte Frage an euch, wir haben mittlerweile schon einige Cycles gehabt, wie würdet ihr diesen Cycle dann einranken? Also würdet ihr sagen, ist ein starker Helden-Cycle, ist ein eher schwächerer Helden-Cycle, wie ist da so eure Meinung dazu?
Ich hätte jetzt spontan gesagt, gehobenes Mittelfeld, also war jetzt nichts dabei, was jetzt extrem nach unten abgefallen ist. Also Silk ist halt, war halt eben mein No-Light. Die anderen drei, die gefallen mir richtig gut. Also würde ich schon als einen der stärkeren, ja, als einen der stärkeren einschätzen.
Ja, gehobenes Mittelfeld würde ich auch sagen. Das ist so ein bisschen Rest der Rampe Reloaded. Ja. Wobei das ja nicht Schlechtes sein muss. In der ersten Reste-Rampe war Nebula dabei, die uns ja auch allen super gefällt. Ja, war völlig solide. Einfach, es waren einfach ein paar Namen, die mussten irgendwann nochmal kommen an der Stelle.
Ich kann gar nicht so sehr so viel dazu sagen, wie stark ich die Helden und Heldinnen finde, weil ich sie dafür tatsächlich einfach zu wenig gespielt habe. Außer jetzt nochmal die letzte Woche quasi im Turbo-Durchlauf. Aber ich muss sagen, jetzt gerade, wo wir hier so lange drüber gesprochen haben, ist mir einfach aufgefallen, wie gut ich die Karten finde, die mitgekommen sind. Und da muss ich sagen, das fand ich einfach, das hat es für mich sehr stark gemacht tatsächlich. Gerade wegen Shield und Schutz in Shield-Trade so.
Ja, finde ich auch. Also gerade auch die Karten, die dabei waren, sind teilweise sehr gut. Machen sehr viel Spaß. Mir haben die Helden auch wirklich insgesamt sehr viel Spaß gemacht. Ist auch schwierig für mich irgendwie, das einzuranken. Das, was Rubin gesagt hat, das trifft es eigentlich schon so. Rest der Rampe Reloaded. Und ich bin ganz glücklich darüber, dass wir auch manchmal solche Helden bekommen. Und ich habe mir da heute tatsächlich noch mal so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, welche Helden könnten dann vielleicht noch irgendwie kommen. Gerade jetzt auch mit den aktuellen Ankündigungen von Hulkling und Tigra, die jetzt vielleicht nicht bei jedem so auf dem Schirm sind. Ja, im Civil War sind das beides wichtige Charaktere, aber wenn man sich hier das Marvel-Universum insgesamt anguckt, sind das jetzt nicht unbedingt die Helden, an die man jetzt denkt, wenn man an Marvel-Helden denkt, zumindest nicht als allererstes. Und ich kann euch sagen, ich bin auf 52 verschiedene Charaktere gekommen, bei denen ich mich zumindest nicht wundern würde, wenn die irgendwann mal als Helden auch noch kommen. Ich kann das ja mal bei Gelegenheit im Discord posten, um zu schauen, oder dann können wir auch drüber sprechen, vielleicht fällt euch noch der ein oder andere ein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Namor und Ghost Rider sind mir zum Beispiel erst als Punkt 51 und 52 eingefallen. Die sind tatsächlich irgendwann erst später dazu gekommen auf diese Liste. Und ich denke, wir werden hier auch noch einige weitere kleine Reste-Rampe-Cycle erleben können und trotzdem gute Helden haben werden, solange die Mechaniken gut sind.
Ich guck mir ja auch Custom-Content an und ich glaube, wenn du dir den anschauen würdest, dann würdest du auch noch mal denken, ach, den gibt's ja auch noch, oh, den als Held, das geht ja auch noch. Also da gibt's echt extrem viele Charaktere noch da draußen.
Ja, bin ich mal gespannt. Du kannst gerne ergänzen. Ich poste morgen mal. Ich mach das mal, versuche das mal alphabetisch aufzudröseln. Und dann schreibe ich es mal in den Discord. Und dann könnt ihr auch gerne noch ergänzen, wenn ihr vielleicht Custom schon gesehen habt oder von dem ihr noch glaubt, wer noch kommt. Und ich denke, wir kommen da bestimmt auch auf extrem viele Namen von. Also Fantastic Four brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ne? Aber auch von Charakteren, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind, aber das vielleicht trotzdem ein cooles Heldenset darstellen würden. Ja, wunderbar. Dann würde ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Es hat wieder ein bisschen länger gedauert, als ich das erwartet hatte. Also ich will eure Zeit jetzt auch nicht weiter strapazieren. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für alle, die im Chat dabei waren und zugeschaut haben, kommentiert haben, geschattet haben. Wenn ihr das als VOD seht, dann herzlichen Dank fürs Zuschauen. Gerne liken, abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Würde mich auf jeden Fall freuen und unterstützen. Und ja, seid gespannt, was die nächste Zeit noch so kommt. Ich habe noch ein paar interessante Ideen. Und mal schauen, was das so wird. Also, macht's gut und bis dahin.
Tschüss.
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 Dankeschön.